Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich bin Herrn Jung in der letzten Reihe.
Herr Mansour, können Sie uns mal mit Ihren Worten erklären, warum Sie so eine wichtige Arbeit in der Welt leisten und warum das Regime in Ägypten Sie nicht mag?
Bitte richten Sie diese Frage an die ägyptische Regierung. Diese Regierung hasst die freie Presse. Und so wie ich hier zu Ihnen spreche, sind in den Gefängnissen dort mehr als 70 ägyptische Journalisten. Seit dem Putsch, seit dem 3. Juli und bis heute wurden umgebracht, gerade die, die nach der Wahrheit gesucht haben. Ich bin ein freier Journalist. Ich hasse Diktaturherrschaft. Ich liebe die Freiheit und die Freiheit aller Menschen auf der ganzen Welt. Und ich werde daran arbeiten, gegen die Diktaturherrschaft in Ägypten und auch Diktaturherrschaften überall auf der Welt. Bis die Menschen alle in Freiheit leben dürfen. So wie sie hier in dieser Freiheit hier leben können und genießen.
Soweit Ahmed Mansour am Dienstag in der Bundespressekonferenz. Der Al Jazeera-Journalist, wie Sie ja vielleicht letzte Woche mitbekommen haben, saß 2 Tage im Gefängnis, weil ein nach internationalem Haftbefehl aussehendes Papier Behörden alarmierten, und dann wurde der Sachverhalt geklärt und dann wurde er auf freien Fuß gesetzt. Aufgefangen wurde diese Antwort vom freien Journalisten, Blogger und YouTuber Thilo Jung. Er blockt und videobloggt, kann man schon so sagen, seit 500 Tagen aus dieser Runde der Bundespressekonferenz. Mehr dazu gleich, auch weiterhin zum Thema Ahmed Mansour. Dann nach dem Abgang von Jauch, die ARD baut um, Radio Neu Denken, die Radiotage in Tutzing, Gemeinnützigkeit im Journalismus und das alles wie immer.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ahmed Mansour ist zwar wieder frei, aber es bleiben natürlich immer noch Fragen. Wie konnte es dazu kommen, dass dieser Journalist verhaftet wurde, weil ja offenbar nach 2 Tagen festgestellt wurde, es ist alles gut und er kann wieder gehen. Ich fragte Thilo Jung, eben gerade diesen Thilo Jung, den Sie am Anfang der Sendung in der Fragerunde in der Bundespressekonferenz gehört haben, nach seiner Einschätzung.
Ich glaube, die Bundesregierung hat gesehen, dass sie, wie sie, glaube ich, sagen würde, interne Mängel hat, wie solche Strafverfolgungen aus besonders diktatorischen Ländern zu handhaben sind. Und was sie, ich meine, sie bedauern, dass er jetzt so öffentlich und inoffiziell sagen sie, es ist einfach dumm gelaufen.
Es wäre womöglich, womöglich sage ich ausdrücklich, anders gelaufen. Womöglich hätten wir Herrn Mansour 2 Tage in vorläufiger Haft ersparen können. Und das bedauern wir. Ich möchte dazu aber ausdrücklich sagen, auch die intensive Prüfung bei uns im Haus, ich kann, glaube ich, sagen, innerhalb der Bundesregierung, hat keinerlei rechtswidriges Verhalten und rechtswidrige Stellungnahmen der Bundesregierung ergeben, sondern es gab Wertungen, die für und im Namen der Bundesregierung erfolgt sind, auf deren Grundlage ein internationales Fahndungsersuchen der ägyptischen Justiz für das deutsche Hoheitsgebiet, ich sage etwas untechnisch, scharf gestellt worden ist.
Das war auch ein kurzer Ausschnitt eben aus Thilo Jungs Video. Die Bundesregierung sagt sorry. Das ist schon interessant. Also wenn man mal ganz genau diese Runde immer verfolgt, und das kann man ja mit seinen Videos, dann merkt man, wie man relativ oft auch Jein sagt. Also in diesem Fall war es eben, wir bedauern, und gleichzeitig, es war aber alles rechtsstaatlich. Also wie kann man etwas Rechtsstaatliches bedauern? Also muss es ja irgendwo dann doch einen Fehler im System geben, und diese Videos spüren das mit Zielsicherheit auf. Seit 500 Tagen ist er mit seinem Teamkollegen Alex Theiler in der Bundespressekonferenz. Es gibt inzwischen, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, 125 Videos. Ich fragte ihn, was denn damals die Motivation Motivation gewesen sei, sich diesem Verein anzuschließen, denn es ist ein Verein der Bundespressekonferenz und nur die Journalisten, die diesem Verein angehören, dürfen dann auch in dieser Bundespressekonferenz, die dreimal in der Woche stattfindet, tatsächlich auch Fragen stellen.
Die Motivation von uns hier das zu filmen und aufzunehmen und zu veröffentlichen ist, zu zeigen, wie die Bundesregierung informiert, wie sie argumentiert und das öffentlich und nicht inoffiziell.
Ich sage immer gerne, die Bundespressekonferenz wurde ja eingerichtet bei der Gründung der Bundesrepublik, um zu zeigen, wie transparent die Regierung ist. Wir sind auch hier, um zu zeigen, wie transparent die Regierung ist.
Das haben ja andere vorher auch schon geleistet. Also die Bundespressekonferenz, wie ihr sagt, ist ja schon eine uralte Einrichtung. Aber mit welchen Erwartungen seid ihr seinerzeit vor 500 Tagen hier in dieses Areal gezogen? Gab es da vielleicht auch sowas wie romantische Gefühle, wir verändern die Welt mit unserer Ablichtung der Geschehnisse?
Ich bin ja nicht Mitglied geworden, um das zu machen, was wir jetzt machen, nämlich so viel wie möglich zu filmen und auch öfters Fragen zu stellen, sondern wir filmen ja erst seit Dezember, also seit dem CIA-Folterbericht, filmen wir das, was wir hier fragen und die Antworten der Bundesregierung. Ich bin ja schon seit Februar Mitglied letzten Jahres und ich brauchte erstmal eine Eingewöhnungsphase. Ich bin auch ohne Erwartungen hier Mitglied geworden, sondern wollte gucken, wie das so ist, wie die Sprache der Bundesregierung ist. Und da brauchte ich erstmal ein paar Monate, um mich einzugewöhnen. Und irgendwann habe ich gesehen, okay, warum filmt man das nicht selbst? Weil zuvor habe ich monatelang das immer nur ausschnittsweise per Transkript veröffentlicht.
Ich möchte und ich muss hier antworten, wie ich es in den letzten Tagen schon getan habe. Jegliche Information, die die Bundesregierung zu nachrichtendienstlichen Vorgängen geben kann, zu Erkenntnissen, zu einzelnen Operationen, zu Dokumenten, zu Defiziten, die wird sie dort geben, wo diese Informationen hingehören, nämlich vor den zuständigen parlamentarischen Gremien, nicht in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus sind es die parlamentarischen Gremien, wo darüber berichtet werden kann, was sich unter diesem Begriff Defizite versteht, wie man damit umgeht, welche Konsequenzen zu ziehen sind oder schon gezogen worden sind. Das alles gehört dorthin und nicht in der Öffentlichkeit. Ich als Regierungssprecher kann dies hier in der Öffentlichkeit nicht tun. Dass wir ebenfalls nur vor den zuständigen Gremien und nicht in der Öffentlichkeit darüber Stellung nehmen, ob Sachverhalte, die jetzt berichtet werden, zutreffen. Es wird nichts im Raum stehen gelassen, aber es wird auch nicht alles, was nachrichtendienstliche Tätigkeiten betrifft, in der Öffentlichkeit debattiert. Unser Interesse ist die vollständige Aufklärung dieses komplexen Sachverhalts. Nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe Ihnen zu der Aufklärung und wo die stattfindet, nach unserer Vorstellung das gesagt, was ich zu sagen habe.
Habt ihr das Gefühl, dass die rhetorische Fähigkeit der einzelnen Pressesprecher gestärkt wurde durch eure Nachfrage, dass die sich jetzt vielleicht doch genauer überlegen, was sie sagen, weil sie ja auch im Internet dokumentiert für alle Ewigkeit festgehalten sind, dass sie sich möglicherweise mehr blamieren, als wenn man nur mal so auf einer Pressekonferenz ein flüchtiges Wort sagt, wie lesen Sie doch im Protokoll nach, dass sie vielleicht denken, das kommt nicht gut an, gucken wir doch vielleicht mal, ob wir nicht eine andere Antwort finden, die mehr befriedigt.
Das kommt ganz auf das Ministerium an, ist mir aufgefallen. Also es gibt zum Beispiel das Innenministerium, die schon bewusst darauf achten, okay, das wird jetzt von Jung Naiv aufgenommen, da sollten wir nicht mal einfach nur sagen, ja, haben wir jetzt nichts zu sagen, sondern die geben dann auch eine längere Antwort, weil sie auch wissen, das wird in Gänze gezeigt und es wird nicht nur ein Satz herausgenommen.
Teilweise ist es sogar so, dass wenn ein Sprecher das Gefühl hat, dass ein anderer Sprecher, der eigentlich angesprochen wurde, quasi nur abgeblockt hat, dass die dann das Heft übernehmen und dann nochmal was dazu sagen, weil sie eben wissen, okay, das kann man jetzt nicht so stehen lassen. Also teilweise, allerdings bei wenigen, hat sich ein bisschen was geändert.
Ich fragte gestern bei der Bundespressekonferenz Dr. Tobias Plate, er ist Sprecher des Bundesministeriums des Innern, ob er diese Fragerei irgendwie lästig findet oder ob das vielleicht auch ein Zugewinn für die gesamte Bundespressekonferenz sei.
Ob die Bundespressekonferenz dadurch gewonnen hat oder nicht, das müssen in erster Linie die Kolleginnen und Kollegen beurteilen, die Mitglied in diesem Verein sind. Sicherlich ist es so, dass das, was Thilo Jung macht, in gewisser Weise eine Marktlücke bedient. Es hat so etwas vorher, so glaube ich, in dieser Art noch nicht gegeben. Und ob lästig oder nicht, das ist ehrlich gesagt kein Kriterium für mich. Wir sind dazu da, um für die Bundesregierung zu informieren. Und das tun wir genauso gerne, wenn Thilo Jung eine Frage stellt, wie wenn eine andere Journalistin oder ein anderer Journalist das tut.
Fühlen Sie sich richtig dargestellt? Also sind die Ausschnitte repräsentativ, wahrheitsgemäß?
Aus meiner Sicht ist es so, dass Thilo Jung, aber ich habe das nicht flächendeckend verfolgt, relativ wenig schneidet darin, wie er die Beiträge veröffentlicht auf seiner Seite beziehungsweise auf YouTube und auf seinem Facebook-Kanal. Insofern stellt sich diese Frage für mich ehrlich gesagt so nicht.
Der Sprecher für Grundsatzangelegenheiten und Grundlagen der Pressearbeit der Bundeswehr, Oberstleutnant Uwe Roth, sagte mir.
Also ich denke mal, die Bundespressekonferenz in ihrer Art, so ist ja einmalig auf der Welt, wie wir das wissen. Und Herr Jung hat mit seinen Fragen natürlich etwas Erfrischendes reingebracht, das kann man durchaus sagen. Und auch so die Art, wie er die Fragen stellt, auch für sein Format, Jung und Naiv, so heißt es, da sind die Fragen richtig angebracht. Also und insofern ist es schon, glaube ich, durchaus ein frischer Aspekt, der da reingekommen ist.
Fühlen Sie sich nicht manchmal ein bisschen gequält, dass Sie immer wieder dasselbe vielleicht sagen müssen mit anderen Worten, obwohl Sie vielleicht auch nichts sagen können, weil ja ein gewisser Geheimnisschutz ja auch da ist?
Naja, es ist durchaus so, wenn man da oben sitzt, ne, man muss mit allen Fragen rechnen, das ist so, man weiß nie vorher, was kommt und so ist man eigentlich gut aufgestellt, aber ja, die Frageart und Frageform, es ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch damit kommt man klar.
Besonders gefordert in diesen Tagen ist der Sprecher des Ministeriums, des Bundesministeriums der Finanzen, der Sprecher des Ministers, Martin Jäger.
Ja, wir kommentieren jetzt noch nicht, wie einzelne Mitglieder der Bundespressekonferenz in der Bundespressekonferenz auftreten. Ich habe zu Herrn Jung persönlich ein sehr nettes Verhältnis. Ich habe da keine weiteren Kommentare zu machen. Sie sagen, wir sitzen jetzt schon 500 Tage miteinander in der Bundespressekonferenz. Ich habe es überlebt. Und was soll ich dazu noch sagen?
Fühlen Sie sich manchmal ungerechtfertigt gefragt? Ist das alles legitim? Oder sagen Sie, da will auch jemand seine Show machen?
Na, ich bewerte das doch gar nicht. Und wir sitzen hier vorne, um die Fragen zu beantworten, die uns gestellt werden. Und das tue ich selbstverständlich auch bei allen Fragen, die Thilo Jung mir stellt.
Gut, habe ich mir gedacht, dann frage ich doch mal Journalisten aus der Runde. Ich habe zwei Absagen bekommen, aber eine Zusage. Er stellt sich selbst vor.
Sven Siebert, Korrespondent der Sächsischen Zeitung hier in Berlin. Die Bundespressekonferenz besteht seit sehr vielen Jahrzehnten, auch in einer Zeit, in der Thilo Jung noch nicht da war. Und ich habe auch in der Zeit vor Thilo Jung sehr viele schöne, sehr spannende, sehr kritische, sehr bohrende Pressekonferenzen hier erlebt. Auch welche, nach denen Minister zurücktreten mussten. Also sozusagen, es gibt in der Geschichte der BPK, glaube ich, keinen Mangel an kritischem Bewusstsein. Dieses Format, was wir hier haben, ist ein unheimlich wertvolles, ich glaube, weltweit einmaliges Format, was auch darauf beruht, dass wir uns gegenseitig respektieren und dass wir uns gegenseitig die Zeit nicht klauen. Wenn jetzt ein Kollege, der zum Teil eben auch Fragen stellt, die sehr oft schon erörtert worden sind, wo die eine Standardantwort ist, lesen Sie es im Protokoll nach. Ja, man kann es im Protokoll nachlesen. Wenn dieser eine Kollege, also wenn Thilo Jung irgendwie sagen, von einer manchmal anderthalbstündigen Veranstaltung eine halbe Stunde netto für sich alleine beansprucht, dann ist, da habe ich auch das Gefühl, der klaut doch jetzt auch meine Zeit. Und sein zum Teil irgendwie Duktus des einzig kritischen Journalisten der Welt vorgetragenes Frageverhalten ist natürlich auch irgendwie immer eine kleine Beleidigung für irgendwie all die Kollegen, die sich auch hier abstrampeln und irgendwie dahinter kommen wollen. Ich persönlich als Mitglied der Bundespressekonferenz finde, wir sind kein Talkshow-Format, sondern wir sind ein Format, in dem Fragen gestellt werden und Antworten gestellt werden. Und natürlich gibt es da irgendwie Leute, die sich selber darstellen, mal der eine mehr, der andere weniger. Auch ich, auch andere, manche stellen gar keine Fragen und hören nur zu. Sozusagen natürlich gibt es irgendwie, ist es eine Veranstaltung, die sozusagen, wir kommunizieren ja nicht schriftlich miteinander, sondern Menschen sprechen miteinander. Es ist aber keine Talkshow. Und wenn es sozusagen als Talkshow inszeniert wird und dann anschließend auf Jungs Kanal irgendwie auch als Talkshow gewissermaßen verbreitet wird, würde ich sagen, funktioniert dieses Format nicht mehr.
Ein griechischer Kollege, der auch die Zeit noch von vor 500 Tagen, also davor, in Erinnerung hat, sagte mir, aber zunächst stellt er sich selbst vor.
Nikos Chilas und ich arbeite für eine griechische Zeitung namens Tovima. Ja, ich finde das ganz erfrischend, ja. Es ist so eine Mischung von unprätentiösen Verhalten, ja, und von sehr originellen Fragen. Ja, also die gehen direkt in den Kern der Sache. Ja? Und zudem sind sie auch thematisch neu. So etwas hat es vorher nie gegeben in der Bundespresse. Und das ist eine neue Bundespressekonferenz durch die Anwesenheit der zwei Kollegen hier. Ja? Sehr gut.
Aber stillt das nicht Ihre Zeit, Ihre Redezeit? Denn die Zeit ist ja limitiert.
Das ist sicher ein Problem. Für auch für die Journalisten, die da sind, und auch ein Ärgernis für die Leute am Podium. Ja, aber man muss damit leben und man lebt, glaube ich, auch gut damit. Also das ist, die Zeit ist nicht, geht nicht verloren. Auch der Kollege Jung überspannt mal den Bogen, ja, aber das ist gut so.
Kann es sein, dass die Pressekonferenzen dadurch auch spannender geworden sind?
Ja, zum Teil ja. Das sind Fragen, die den Kern der Sache treffen. Nicht nur die Art, wie er sich präsentiert, sondern das ist auch die gesamte Konzeption dieser Sendung. Ja? Also er handelt mit den ganz neuen Medien, also mit Videos und so. Ja? Und seine Fragen sind auch diesem Medium angepasst. Ja? Und insofern ist es ein Ensemble von Elementen, die wirklich so eine Sendung zu einer Kultsendung machen, nicht nur hier, sondern auch international.
Wenn Sie das mitverfolgen wollen, einfach bei YouTube einfach mal den Namen Thilo Jung eingeben, vielleicht noch das Stichwort Bundespressekonferenz und dann finden Sie es. 500 Tage ist er dabei. Das ist ja wirklich hier, mir schießen die Regler völlig durcheinander. Damit kann ich gleich die Frage beantworten. Also das ist Medienmagazin mit mir und jetzt auch Jürgen M. Edelmann und eine Frage beantworten, die per Twitter kam, ob ich die Sendung selbst fahre. Ja, fahren kann man das heute nicht nennen. Ich vergeige die jetzt hier andauernd. Aber das ist ja eben das Schöne am Live-Radio. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, ist das wirklich nur das Radio, was auch live daherkommt und so ein bisschen prickelnd ist, schafft er die Regler zu bedienen oder nicht? Oder ist auch das, was dann im Netz von der Radio-Inszenierung, sage ich mal, aufgezeichnet, on demand, vorrätig ist. Ist das noch Radio? Macht es einen Unterschied? Oder ist das vielleicht, wenn man es sogar vorher reinstellt, eine Entwertung des Radios, so nach dem Motto online first, weil ja Radio dann doch eher etwas Aktuelles ist und nicht das Wiederholungsmedium des Internets? Das sind so Fragen, die mich gerade umtreiben, befeuert durch eine Twitter-Diskussion gestern. Vielleicht haben Sie die mitverfolgt unter Twitter.com Medienmagazin. Das war eine sehr spontane Geschichte. Ich saß einfach in der S-Bahn, habe da gelesen und mich da zu Wort gemeldet. Systematischer und organisiert hat man in dieser Woche im bayerischen Tutzing über das Radio diskutiert. Zum 11. Mal gab es ja die Radiotage und Jürgen M. Edelmann war dabei, besuchte diesen sehr idyllisch gelegenen Tagungsort am Starnberger See, die Bundeszentrale für politische Bildung und die Akademie für politische Bildung Tutzing-Luden. Öffentlich-rechtliche und auch private Kollegen ein. Was war das Kernthema diesmal?
Ja, die Tutzinger Radiotage, die standen in diesem Jahr unter dem Motto Recherchieren, Erzählen, Teilen. Diese drei Schlagworte gaben natürlich eine Hilfestellung, um über das Medium selbst zu sprechen. Radio in Zeiten der Digitalisierung, du hast das selbst gesagt, steht besonderen Herausforderungen gegenüber. Das heißt natürlich, jeder kann heutzutage seine Informationen, seine Lieblingsmusik aus dem Netz holen und auch Zeitungen und Fernsehen stehen nicht mehr alleine da, das Radio steht nicht mehr alleine da und hat sich in Tutzing darauf konzentriert, was können wir tun, was können wir recherchieren, was können wir teilen und was können wir erzählen mit dem Radio.
Radio hat ja im Prinzip erstmal zwei Vorteile. Es ist Plug and Play, also ziemlich einfach zu bedienen, ne, im Abruf. Und man geht ins Bad, in die Küche, ins Auto, Knopf an und schon kommt was. Anders als der Zugang dann wieder übers Netz, also dann ja meist zeitversetzt. Da muss man ja aktiv suchen beim Radio. Wie ist das? Nehmen wir mal an, in Tutzing hat man schon mehr das Wort geredet für die Digitalisierung des Radios, ne? Oder?
Das ist eine gute Frage. Interessant ist erstmal festzustellen, dass 80% der Bevölkerung Radio klassischerweise immer noch nutzt. In ganz Europa ist das so. Seit den letzten 10 Jahren hat sich auch nicht viel daran geändert. Man sieht jedoch, dass die Hördauer extrem nachgelassen hat. Und zwar ist die von 153 Minuten auf 134 Minuten gesunken. Und das
täglich.
Täglich. Und das vor allen Dingen in der jugendlichen Zielgruppe. Das heißt also, für junge Leute muss man sich neue Strategien überlegen und das Radio neu ausrichten. Und wie man sich darauf einstellt und wie sich Radio verändern kann, das wollte ich von Dr. Christian Fock, dem Radiochef der Europäischen Rundfunkunion, wissen.
Radio sieht sich schon heute einer riesengroßen Konkurrenz gegenüber. Das war vor 15, 20 Jahren nicht so. Die Konkurrenz kommt sehr stark natürlich aus dem Internet, wo viele Aggregationsplattformen existieren. Da läuft sehr viel über Musik, ob bezahlt oder nicht bezahlt. Es gibt auch Textaggregationsplattformen. Und jeder kann sich natürlich vor allem auch im Internet ausdrücken. Das heißt, die Konkurrenz aufs Radio nimmt zu, weil auch die Hörerschaft einfach weniger Zeit hat, Radio zu hören. Sprich, auf der anderen Seite, die Anforderungen an Radiomacher nehmen auch zu. Sie müssen noch attraktiver sein. Sie müssen noch stärker versuchen, am Puls der Zeit, am Puls ihrer Hörerschaft zu sein. Und das gilt natürlich eigentlich für alle Hörerschichten, ob man jetzt junges Programm macht oder Spartenprogramm, egal was, die Anforderungen werden sicher noch mehr zunehmen, dass man wirklich genau weiß, für wen man sendet, aber gleichzeitig immer auch noch das überraschende Element auch bietet, für das Radio auch bekannt ist.
Aber Jürgen, Konkurrenz gab es doch schon immer. Die neue Qualität ist vielleicht, dass auf einem Gerät jetzt auch noch andere Zeitfresser zur Verfügung stehen. Also die RBB-Radioprogramme konkurrieren jetzt nicht mehr nur mit 104.6 oder was weiß ich, Berliner Rundfunk allein auf dem Gerät. Das heißt für Radiomacher, wie bekommt man vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit als bisher?
Ja, interessant ist, welche Wege zum Radiohörer von den Radiomachern für erfolgsversprechend gehalten werden. Das gilt für private wie für öffentlich-rechtliche Anbieter gleichermaßen. Schließlich will jedes Programm Aufmerksamkeit haben und weiterhin wahrgenommen werden. Um für journalistische Arbeit geschätzt zu werden, gab es einen Workshop, in dem der Kriminalist und Profiler Axel Petermann nützliche Hinweise zum Thema Recherche gegeben hat. Petermann hat lange als Profiler für die Kriminalpolizei gearbeitet. Er ist jetzt Buchautor und berät den ARD-Tatort. Ich wollte von ihm wissen, was die Qualität seiner Arbeit mit der Recherchearbeit für Journalisten zu tun hat. Und dazu hat er mir gesagt, dass es immer wichtig ist, eine kritische Haltung zu wahren gegenüber allen Informationen, die ist für ihn elementar. Man sollte nie ungeprüft etwas übernehmen, was andere vorgegeben haben. Petermann überprüft seine Informationen vor allem, indem er Experten befragt und mit Gutachtern spricht. Für ihn ist es immer wichtig, wie diese ihre Meinung bekommen haben, wo die beeinflusst waren und was die für Statements geben, woher das kommt. Um diese Informationen zu einer logischen Kette zu verbinden, zieht er weitere Experten dann hinzu. Erst dann kann er etwas sagen zum Motiv des Täters und zu seinem Profil. Diese Vorgehensweise empfiehlt er auch Journalisten übrigens. Ein weiteres Thema war das Motto, was ich schon erwähnt habe, das ist das Thema Teilen. Bei diesem Thema geht es natürlich um das moderne Verständnis von Radio als Multimedia-Redaktion. Da heißt es gleichermaßen im linearen Programm präsent zu sein und das interaktive Web 2.0 zu bedienen. Plattformen wie Twitter, Facebook, du betreibst es ja auch, sind also an der Tagesordnung. Und die Leiterin der Europa-Redaktion und Online-Beauftragte von Funkhaus Europa, Shiva Schley, erzählte mir, welche Bedeutung das Teilen für sie hat.
Das Teilen hat für mich eine sehr große Bedeutung, weil letztlich machen wir ja alle Programme, mit dem wir möglichst viele Leute erreichen möchten. Und indem ich dieses Programm, was ich früher klassischerweise nur über UKW gesendet habe, so zugänglich mache, dass es Menschen auch in sozialen Netzwerken teilen können, kann ich es mehr Menschen zugänglich machen. Und ich glaube, das ist ja Ziel einer jeden journalistischen Tätigkeit, dass ich mit dem, was ich recherchiert habe, möglichst eine große Audience erreiche.
Und für dich das Fazit der Tutzinger Radiotage?
Ja, mein Fazit ist, dass Radiosender heutzutage mit inhaltlich guter Arbeit unbedingt auf allen Ausspielwegen präsent sein müssen. Sei das UKW, sei es Digitalradio und natürlich auch im Netz. Hinzu kommt, dass die Bedeutung von sogenannten Programmmarken größer wird. Das heißt also, Radio sollte man nicht nur noch als Audio verstehen, sondern eben auch als Bildmedium, um auch eine jugendliche Zielgruppe zu erreichen und zu sagen, wofür ein bestimmtes Programm steht. Radiosender stehen einer neuen Medienvielfalt gegenüber, die heutzutage zum Beispiel durch Spotify und Beats One Radio geprägt ist, wissen wir ja von Apple. Vom Radiochef der EBU wollte ich abschließend wissen, wo er das Radio im Jahr 2025 sieht.
Es wird Radio noch geben, denn die Stärke des Radios besteht darin, dass es ein Nebenbei-Medium ist, dass es viel von seinen Live-Anteilen lebt und das Radio immer gezeigt hat, und Radio ist mittlerweile in Europa 100 Jahre alt geworden, dass es ein sehr wandlungsfähiges Medium ist, das es immer geschafft hat, nah dran zu sein an den Menschen. Wie viel Bild dazu kommen wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Radio wird stärker natürlich mit Online verschmelzen, aber ich erwarte nicht, dass Radio schlechtes Fernsehen wird, sondern Radio wird Radio bleiben.
Und Radio 1 wird natürlich Radio 1 bleiben, obwohl ja auch da Bild langsam mehr dazukommt. Das war Jürgen M. Edelmann mit seinem Resümee von den Tutzinger Radiotagen. Vielen Dank dafür. Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg, das Programm Radio 1, das beitragsfinanziert ist, das wissen Sie. Bisher gab es eigentlich nur zwei verschiedene Formen, tatsächlich Werbung und Rundfunkbeitrag, bei uns zumindest. Und dann gibt es inzwischen auch bei den schreibenden Kollegen neben der Werbung und neben den Möglichkeiten, dass da Leute Geld reinpumpen, auch den sogenannten gemeinnützigen Journalismus. Daniel Buß ist im Studio. Du hast dich damit beschäftigt und das erste Blog überhaupt gefunden, das gemeinnützig ist.
Ja, soweit ich das auf dem Radar habe, ist es tatsächlich das erste Blog in Deutschland, das gemeinnützig ist. Der Topf voll Gold, das sind zwei Blogger hier aus Berlin, relativ jung. Topf voll Gold ist quasi eine Art Bildblog für die Regenbogenpresse, also für Klatschmagazine, Neue Post etc. Und die haben vergangene Woche einen Brief bekommen vom Finanzamt für Körperschaften hier in Berlin und sind tatsächlich als gemeinnützig anerkannt worden.
Das muss man dazu sagen, das ist was anderes als das, was Thilo Jung macht. Der kriegt zwar auch Spenden, aber er zählt nicht als gemeinnützig.
Ja, also da kann man, wenn man kann ihm natürlich Geld geben, so wie man jedem Geld geben kann, aber man kann das nicht, um seine Steuerlast zu drücken, zu nutzen. Und die Hoffnung der Topf voll Gold-Leute ist tatsächlich, dass wir sozusagen die einfachen Leser ein bisschen Geld geben, aber die haben eine spezielle Zielgruppe, nämlich Prominente, die dokumentieren ja sozusagen die Fantasieberichterstattung, die dort zum Teilweise abläuft in den Klatschmagazinen und listen Gegendarstellungen auf, die Prominente durchdrücken. Und die große Hoffnung ist sozusagen Gegenleistung finanziell für die Genugtuung in der Berichterstattung. Und das erklärt uns Moritz Tschermak, der ist einer der beiden Gründer.
Wir versuchen die auch irgendwie ein bisschen zu verteidigen und zu sagen, nur weil die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, ob jetzt gewollt oder ungewollt, heißt es nicht, dass die ihre Persönlichkeitsrechte verloren haben. Und so sind wir eben auf deren Seite und das erkennen die, glaube ich, auch. Und deswegen haben wir eben die Hoffnung, dass die, wenn sie Lust haben von ihrem vielleicht ganz gut verdienten Geld, da uns was abzugeben und dadurch natürlich dann ganz regulär, wie bei jeder anderen Spende auch, eine Spendenbescheinigung zu bekommen, die sie dann bei der Steuererklärung einreichen können. Aber wir wollen jetzt nicht zum großen Spenden- und Steuerdrückungskanal werden, das ist ja klar.
Also nochmal kurz zusammengefasst, die Promis spenden Geld dafür, dass sie sozusagen fehlerfindenderweise das machen, dieses Blog. Aber das ist doch nicht gemeinnützig. Das ist
ja, also streng genommen muss man sagen, gemeinnützig ist nicht der Journalismus an sich geworden. Das geht in Deutschland nämlich bislang überhaupt nicht, sondern Bildung. Die Topf-voll-Gold-Leute haben dem Finanzamt in einem Antrag erklärt, dass sie nun in Bildung auch zusätzlich zu ihrer Bloggerei machen wollen und unter anderem in Kneipenabenden auch witzig über die Regenbogenpresse aufklären wollen, Nachwuchsjournalisten in Uni-Vorträge über die Methoden der Regenbogenpresse aufklären wollen. Und Moritz Tschermak hat uns noch eine weitere Idee verraten.
Es gibt bei uns durchaus die ernst gemeinte Überlegung, ein bisschen verstärkt in Altenheime zu gehen oder so zu Tanzcafés und so weiter. Also zu den Leuten zu gehen, die diese Hefte lesen und da mit denen drüber zu reden, dass da eigentlich ziemlich viel Quatsch drin steht. Auch das ist ein Bildungsaspekt meiner Meinung nach.
Ja, finde ich eine gute Idee, dass Journalisten rausgehen und in Bildung machen.
Ja, ist also natürlich überhaupt nichts Schlechtes, im Gegenteil, aber auch ein großer Aufwand. Das ist so für Einzelkämpfer zum Beispiel natürlich schwierig. Das geht nur in großen Apparaten. Hier in Berlin hat das ja Korrektiv vorgemacht. Das ist ein Recherchebüro, das vor einem Jahr streng genommen in Essen gegründet wurde und aber ein großes Büro hier in Berlin hat, mit inzwischen gutem Dutzend an Rechercheuren. Recherchen für die Gesellschaft nennen die sich. Und dort kann man auch Geld sozusagen abgeben und eine Spendenquittung bekommen. Aber auch hier ist gemeinnützig letztlich die Bildungsarbeit der Leute. Das heißt, die Hälfte der Arbeitszeit müssen die Kolleginnen und Kollegen dort in Seminare stecken.
Rechercheure erklären, wie man recherchiert. Eine gute Idee.
Ja, im Prinzip schon. Also es sind dort Mitarbeiter, die touren neben ihren Recherchen durch die Republik und erklären Auskunftsrechte. Also das Stichwort ist hier die Informationsfreiheitsgesetzgebung. Also wie man in Behörden Schränke, Aktenschränke einsehen kann. Das kann man ja in vielen Ebenen in Deutschland inzwischen. Das Ganze ist aber eben nicht nur eine Fortbildung für Journalisten, sondern auch für Aktivisten, für jedermann, für Bürgerinitiativen. Und jetzt haben sie einen neuen Chefredakteur, den habe ich auch getroffen, das ist Markus Grill, der kam vom Spiegel, ist jetzt Chef von Korrektiv und er möchte unter anderem, wie er erklärt hat, eine mobile Lokalredaktion aufbauen.
Die Idee ist, wenn zum Beispiel Leute aus der Community sagen, in unserer Stadt irgendwie funktioniert was nicht richtig, ja, dass wir dann kommen, ja. dass wir sozusagen wie als Taskforce irgendwie einreiten in eine Stadt und in Kooperation gern mit der örtlichen Lokalzeitung, wenn die das will, also zeigen vielleicht, wie man an Dokumente rankommt, an Informationen rankommt, auch die Stadtverwaltung ein bisschen piesacken, wie es die Lokalzeitungen vielleicht nicht immer so machen.
Aber diese beiden Beispiele zeigen da Korrektiv und Topf aus Gold, dass es geht, Gemeinnützigkeit und Journalismus. Wozu da noch eine Gesetzesänderung?
Ja, darüber habe ich mit Günther Bartsch gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Netzwerk Recherche und das Netzwerk Recherche lobbyiert quasi für den gemeinnützigen Journalismus. Und die These dort ist, dass der Umweg über Bildung schön und gut ist, wie Günther Bartsch erzählte, aber eben nicht für jeden zu stemmen ist, vor allen Dingen nicht für kleinere Einheiten. Und er sagt, das Ziel bleibt Gemeinnützigkeit für Journalismus an sich.
Der Weg mit der größten Rechtssicherheit wäre eine Ergänzung der Abgabenordnung. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. In den USA, wo es mehr als 100 journalistische Non-Profits gibt inzwischen, wird journalistische Arbeit, wenn sie bestimmten Kriterien genügt, einfach als Volksbildung betrachtet und anerkannt. Und so werden die Projekte dann eben gemeinnützig. Das könnte auch in Deutschland so gemacht werden, auf dem Verordnungswege, also ohne Gesetzänderung.
Gemeinnützigkeit und Journalismus, Daniel Buß informierte. Und gleich ein Telefoninterview mit Volker Herras, dem Programmdirektor der ARD.
Intern.
Es ist die normale Arbeit eines Programmdirektors, das Programm zu optimieren. Aber es ist wie beim Halma-Spiel. Man kann nur große Sprünge machen, wenn man leere Felder hat. Und so scheint es nur folgerichtig, dass mit dem angekündigten Rückzug von Günter Jauch vom Sonntagstatort Anschlussplatz die Programmwoche neu sortiert wird. Volker Harris in München, wie froh waren Sie denn eigentlich über diese neue Gestaltungsmöglichkeit als ARD-Programmdirektor?
Erstmal gar nicht froh, weil ich hätte mich auch gefreut, wenn Günter Jauch bei uns weitergemacht hat, denn er hat eine sehr erfolgreiche Gesprächssendung am Sonntagabend moderiert, beziehungsweise er moderiert sie noch bis zum Ende des Jahres. Aber eine solche Entscheidung hat man zu respektieren und dann versucht man das Beste draus zu machen.
Mein Medienjournalistenkollege Daniel Buß erhoffte sich mit dem frei werdenden Sendeplatz die Chance für mehr Experimente. Also vielleicht die Kombination Dokumentation und Talk. Ausgehend vielleicht sogar vom Thema des Tatorts davor. Sie haben sich nun für die Rückkehr von Anne Will auf den Sonntag entschieden. War sie dort vielleicht wirklich besser?
Anne Will am Sonntag ist eine erstklassige Wahl, davon bin ich absolut überzeugt. Ich habe sie immer geschätzt, sie ist eine hochkompetente Gesprächsführerin und sie hat am Mittwoch gezeigt, dass sie auch wirklich nochmal, wie ich finde, stärker geworden ist als je zuvor. Insofern, das ist, glaube ich, eine erstklassige Entscheidung. Die Kombination aus Film und anschließender Dokumentation, die pflegen wir ja im Programm. Nicht so sehr am Sonntag. Es gibt manchmal Tatorte, da bietet es sich auch an, aber in der Regel ist das eine Kombination, die wir am Mittwoch mit dem Mittwochsfilm machen, weil dort haben wir ja mit dem Film Mittwoch eine Reihe, die in der Regel gesellschaftlich relevante, kritische Themen aufgreift, wie Odenwald-Schule oder etwa der Fall der Berliner Jugendrichterin Heisig. Da bietet es sich an und da haben wir immer die Kombi gewählt, entweder Vertiefung in der Diskussion oder auch im Dokumentarischen, das muss man im Einzelfall entscheiden, ist aber vom Publikum jeweils exzellent angenommen worden.
Also Anne Will hüpft nun vom Mittwoch zum Sonntag. Nun wird der Mittwoch frei, gemäß in meinem Halma-Beispiel. Jetzt hüpft Sandra Maischberger vom Dienstag dorthin, um angeblich noch aktueller zu sein. Abgesehen davon, dass sich, glaube ich, Germanisten streiten, ob es eine Steigerung von aktuell geben kann. Ist nicht jede Veränderung auch eine Gefahr, dass man Stammzuschauer verliert?
Ja, ich bin kein großer Freund von radikalen Veränderungen. Aber wenn Sie sich dann unser Schema anschauen, dann hätten Sie am Sonntag im Jahre 2016 Anne Will, am Montag Frank Plassberg, am Dienstag Sandra Maischberger. Kein Programmdirektor dieser Welt würde in einer 7-Tage-Woche 3 Gesprächssendungen an aufeinanderfolgenden Tagen platzieren. Es ist sinnvoll, das Ganze zu entzerren. Und das war das Hauptmotiv, Sandra Maischberger zu bitten, künftig auf den Mittwoch zu gehen, da ist die Woche dann schon fortgeschritten. Der Mittwoch hat schon oft neue, auch politisch-journalistische Themen. Das, glaube ich, ist schon sehr vernünftig, da ein Stückchen die Dinge zu entzerren und Abstand zu gewinnen, damit man unterschiedliche Akzente in den Gesprächsformaten setzen kann.
Nun hatten Sie sogar 4 Talkshows hintereinander programmiert. Ist diese Überlegung aus der Sicht von heute vielleicht dann doch nicht so optimal gewesen?
Das will ich gar nicht retrospektiv beurteilen. Wenn Sie vier haben, haben Sie immer eine am Start. Ich meine, nehmen Sie das ZDF. Das ZDF hat jetzt mehr Gesprächssendungen als wir, wenn auch nicht so politische. Aber wenn man auf drei reduziert, und das machen wir ja jetzt, dann ist es sinnvoll, die drei auch ein Stückchen über die Woche zu verteilen.
Nun wird der Dienstag frei. Und die Dokumentarfilmer der AG Doc hatten hohe Erwartungen, dass Sie vielleicht, Herr Harris, das Verhältnis Fiktion-Dokumentation etwas ins Gleichgewicht bringen. Die Dokumentarfilmer rechnen Ihnen vor 43 zu 10, also 43% fiktional, 10% Dokumentation in der ARD. Sie machen nun genau das Gegenteil und stärken die fiktionalen Produktionen. Warum?
Das ist ja eine merkwürdige Rechnung, so als müsste jedes Genre mit gleicher Prozentzahl im Programm vertreten sein. Das ist Unsinn. Wir haben sehr viel weniger Sport als Information. Etwa 6% im Jahr ist Sport. Information ist über 40%. Die großen Säulen eines Vollprogrammes sind immer bei uns als informationsgeprägtes Programm die Information an erster Stelle und dann kommt die Fiction. Die hatte schon immer den höchsten Anteil und das ist auch richtig so. Wir haben aber das an alle Dokumentarfilmer dieser Welt einmal deutlich ausgesprochen. Das Vollprogramm mit dem höchsten Dokumentations- und Reportagenanteil, das es überhaupt in Deutschland gibt, liegen weit vor allen anderen. Allein im ersten wurden im letzten Jahr 867 neu produzierte Dokumentationen und Reportagen ausgestrahlt. Das sind zwei täglich. Das macht kein anderes Programm. Insofern kann man hier nicht von einem Ungleichgewicht sprechen. Und wir werden dieses Genre, dafür stehe ich, weiter pflegen. Wir haben die Zahl nie verringert. Auch da sind von der AG Doc falsche Zahlen in Umlauf gebracht worden, sondern die Anzahl der Dokumentationen im ersten deutschen Fernsehen ist seit Jahren stabil. Und ich persönlich, ich komme aus dem politischen Journalismus, habe mich immer dafür stark gemacht, dass etwa insbesondere im Bereich der Dokudramen auch herausragende Stücke auf ganz, ganz prominenten Sendeplätzen, etwa nach dem Tatort, das ist der beste Sendeplatz im deutschen Fernsehen, den es überhaupt gibt, ausgestrahlt werden, wie der Dokumentarfilm über Otto Weidt, oder im Anschluss an herausragende Filme, Bornholmer Straße, danach eine Dokumentation oder in diesem Jahr Anne Frank, 20.15 Uhr mit über 3 Millionen Zuschauern. Also das Dokumentarische ist bei mir in besten Händen.
Nochmal, damit wir es wirklich exakt festhalten, also die Zahlen, die AG Doc veröffentlicht hat, dass von 2012 bis 2014 von ehemals 145 Minuten nur noch 122 Minuten im Jahr 2014 vorhanden sind an Dokumentarfilmen, also 23 Minuten pro Tag weniger, die sind falsch.
Das ist hochgerechnet aus einer einzelnen Woche. Das sei jedem, der sich mit empirischer Sozialforschung auskennt, mal zur näheren Überprüfung empfohlen. Wir haben in den Jahren 2008 bis 2014 eine Schwankungsbreite von 122 bis 135 Stunden gehabt. Der niedrigste Wert war in der Tat im Jahr 2009 mit 122 Stunden. Seitdem ist es wieder etwas mehr geworden. Das heißt, hier ist auch kein Abwärtstrend. Dass es schwankt, ist normal. Nehmen Sie ein Spitzensportjahr, wie etwa auch das kommende 2016, mit Olympischen Spielen und einer Europameisterschaft in Frankreich. Da werden alle Genres ein Stückchen zurücktreten, weil der Sport ein bisschen mehr präsent ist als in anderen Jahren. Jedes Jahr ist verschieden, aber es gibt hier keinen Trend nach unten.
Auch die Zahlen des Instituts für empirische Medienforschung, die einen Abwärtstrend bei Dokumentation ausmachen, sind für Sie Fälschungen oder falsche Zählungen?
Ich will nicht von Fälschungen reden, aber ich kenne unsere Zahlen sehr genau und ich kann meine Zahlen beurteilen und ich weiß, dass sie seriös sind.
Man wirft Ihnen sogar vor, dass Sie jetzt Wettermeldungen zur Information rechnen. Ist das Quatsch?
Ich weiß nicht, wer da wie kodiert hat, aber wenn Sie eine Tagesschau ausstrahlen, dann ist das eine Informationssendung, die 20.15 Uhr und sie enthält auch einen Wetterbericht.
Dann machen andere Statistiken wieder verschiedene Hauptsendezeiten aus. Wie definieren Sie die Hauptsendezeit? Das Institut für empirische Medienforschung setzt die Zeit schon bei 19 Uhr an.
Das ist ja im deutschen Fernsehen schwierig. Für das ZDF beginnt der Hauptabend um 19 Uhr mit der Heute-Sendung. Für das erste deutsche Fernsehen beginnt er um 20 Uhr mit der Tagesschau.
Sie merken schon, also je nachdem, welche Zahlen man nimmt und inwieweit man auch vielleicht vorgeprägt ist durch eigene Interessen, gibt es unterschiedliche Blickwinkel. Aber Sie können, sage ich mal, jetzt dem deutschen Publikum versprechen, Dokumentation bleibt ein wichtiges Kernelement des öffentlich-rechtlichen Fernsehens im Ersten.
So wird es sein.
Vielen Dank, Volker Hess, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Radio 1.
Und im Podcast-Bonustrack kehren wir zurück zum Thema Radio. Zum einen in das Jahr 2003 hinein, als man sich da damals überlegte, wie die Zukunft des Radios aussehen könnte. Aber zuvor hören Sie noch die Langfassung eines Interviews, das Jürgen M. Edelmann zu den Radiotagen in Tutzing führte.
Mein Name ist Christian Fock und ich arbeite bei der European Broadcasting Union, der Europäischen Rundfunkunion, als Head of Radio, als Radiochef.
Wie gestaltet sich das Radio im Jahr 2025?
Erstens, es wird Radio noch geben. Das ist die gute Nachricht. Denn die Stärke des Radios besteht darin, dass es ein Nebenbei-Medium ist, dass es viel von seinen Live-Anteilen lebt und dass Radio immer gezeigt hat, und Radio ist mittlerweile in Europa 100 Jahre alt geworden, dass es ein sehr wandlungsfähiges Medium ist, das es immer geschafft hat, nah dran zu sein an den Menschen. Wie viel Bild dazu kommen wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Radio wird stärker natürlich mit Online verschmelzen. Aber ich erwarte nicht, dass Radio schlechtes Fernsehen wird, sondern Radio wird Radio bleiben.
Wie verändern die neuen Möglichkeiten des Radios im digitalen Wandel? Wie verändert sich Radio?
Radio sieht sich schon heute einer riesengroßen Konkurrenz gegenüber. Das war vor 15, 20 Jahren nicht so. Die Konkurrenz kommt sehr stark natürlich aus dem Internet, wo viele Aggregationsplattformen existieren. Da läuft sehr viel über Musik, ob bezahlt oder nicht bezahlt. Es gibt auch Textaggregationsplattformen. Und jeder kann sich natürlich vor allem auch im Internet ausdrücken. Das heißt, die Konkurrenz aufs Radio nimmt zu, weil auch die Hörerschaft einfach weniger Zeit hat, Radio zu hören. Sprich, auf der anderen Seite, die Anforderungen an Radiomacher nehmen auch zu. Sie müssen noch attraktiver sein. Sie müssen noch stärker versuchen, am Puls der Zeit, am Puls ihrer Hörerschaft zu sein. Und das gilt natürlich eigentlich für alle Hörerschichten. Ob man jetzt junges Programm macht oder Spartenprogramm, egal was. Die Anforderungen werden sicher noch mehr zunehmen, dass man wirklich genau weiß, für wen man sendet, aber gleichzeitig immer auch noch das überraschende Element auch bietet, für das Radio auch bekannt ist.
Ersetzen die erweiterten Netze das klassische Küchenradio?
Das wird eine Finanzfrage sein, ich glaube, zum Schluss. Das Küchenradio kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in einem modernen Haushalt des Jahres 2025 Radio, Live-Radioprogramm über WLAN empfängt, aber dass dasselbe Radio, wenn Sie damit sozusagen zum Picknick gehen nach draußen, dass es dann DAB Plus empfängt. Und nein, das Wichtige ist, das Radio wird auch weiterhin ein Gerät sein, das absolut einfach zu bedienen sein wird und sein muss. Also Knopfdruck an und dann kommt mein Sender oder zwei, drei Knopfdrücke nur und dann habe ich meinen Sender, den ich auch kenne. Ich kann sicher mehr dazu vielleicht wählen in Zukunft. Das mag dann funktionieren über personalisierte Profile. Wir sehen im Moment den Trend, dass das viel über die Smartphones geht, dass ich auf meinem Smartphone, dass er quasi mein ständiger Begleiter ist von früh bis spät, dass ich dort mein Profil hinterlegt habe und dass es das auch dann, dass das wiederum meinen Radiokonsum beeinflussen kann, wenn ich das will.
Wie können denn Radiomacher die neuen Möglichkeiten der Technik nutzen? Die Tagung steht ja unter dem Motto Recherchieren, Teilen, Erzählen. Wie kann man diese Möglichkeiten nutzen, um ein qualitativ hochwertiges Radio zu produzieren?
Also ich würde mich erstmal nicht zu nervös machen lassen, sondern es ist wichtig, sich auf die Stärken von Radio zu besinnen. Das heißt also, man muss weiterhin natürlich wirklich wissen, für wen man was produziert, also seine Zielgruppe zu kennen, das wird sich nicht verändern. Man wird aber flexibler werden müssen im Sinne von, was nutze ich an neuen Technologien. Es gibt ja immer wieder neue Softwareprodukte, die auf den Markt kommen. Heutzutage scheint es ja so zu sein, dass Facebook schon bei der jungen Generation vor allem schon fast wieder out ist. Da kommen andere Plattformen rein. Das heißt also, Radiomacher müssen dort flexibel sein. Sie müssen auch gleichzeitig viel enger mit Technikkollegen zusammenarbeiten, beziehungsweise selber technische Fähigkeiten haben oder ein technisches Verständnis haben
und in der Lage sein, ihren Inhalt, der hoffentlich nach wie vor weiterhin hohen Qualitätsansprüchen genügt, ihren Inhalt für verschiedenste Plattformen möglichst preiswert aufzubereiten. Das wird die größere Herausforderung sein. Ich produziere einmal Inhalt, ich recherchiere ihn, hoffentlich gut genug, und muss dann in der Lage sein, einen kurzen Tweet abzusetzen mit 140 Zeichen, aber auch eine 5 Minuten gebaute Reportage auch noch anbieten zu können. Wahlweise vielleicht auch noch mit einem kleinen Videoclip dazu.
Inwiefern unterscheidet sich das klassische Radiohören vom Hören über Smartphone?
Smartphone hat den Bildschirmaspekt dabei und die Menschen heute sind bestimmte Menüabfolgen oder auch Bewegungen auf einem Smartphone beziehungsweise auf einem Touchbildschirm gewöhnt. Also das heißt, das Wischen gehört ganz automatisch dazu. Und das wird einbezogen in modernere mobile Radioformate, dass man über einen Wischeffekt zum Beispiel seinem eigenen Profil dann signalisieren kann, diesen Inhalt mag ich, diesen Inhalt mag ich nicht. Oder dass man auch den Bildschirm nutzen kann, um etwas darauf vielleicht auch sogar händisch zu schreiben, ein Herzchen zu malen oder kleine Icons hinzuzufügen. Das ist sozusagen dieses Verschmelzen von dem, was der Bildschirm bietet. Aber nach wie vor steht natürlich der Hörinhalt im Vordergrund.
Was verbirgt sich hinter der Initiative Smart Radio?
Die Smart Radio Initiative versucht europaweit klarzumachen von Seiten der Radioindustrie, also der Radiomacher vor allem, also es sind 26 große öffentlich-rechtliche und private Broadcaster da im Moment dabei, es werden mehr werden. Die sagen 3 Punkte. Erstens, es ist absolut essentiell, dass wir auch in Zukunft freien, kostenfreien Zugang zu Radio haben. Zweitens, wir müssen auf allen Geräten sein, die auch unsere Kundschaft benutzt, sprich Smartphones und Tablets, deswegen Smart Radio Initiative. Und drittens, wir gehen davon aus, dass die Zukunft des Radios hybrid ist. Das ist die Verbindung zwischen Rundfunk und Internet. Am besten wäre wahrscheinlich DAB Plus und Internet, aber es funktioniert auch mit UKW technisch. Aber die Vorteile von beiden Technologien zu nutzen, vor allem auch die Kostenvorteile von beiden Technologien zu nutzen. Das heißt, Rundfunk ist was, was einer für viele produziert. Und der Internetweg ist das, was ich personalisiert mache, wenn ich selber als Hörer einen Musiktitel bestellen will, eine Karte für ein Konzert oder meine Meinung abgeben will. Das ist sozusagen das Personalisierte, das wird übers Internet laufen. Alles andere, wo ich sozusagen Inhalt empfange, wird weiterhin über den Rundfunkweg laufen, weil es einfach das kostengünstigste und auch von der Netzwerkverbreitung her das robusteste ist.
Soweit die Sicht aus dem Jahre 2015. Nun wieder die Zeitmaschine angeworfen und wir kehren ein bei den Münchner Medientagen im Jahre 2003 und die Reflexion im Medienmagazin.
The Ballad of Tom Jones von Space.
Hier im Radio 1 Medienmagazin und heute zum Thema Münchner Medientage. Der Deutsche Rundfunk verendet ja in der nächsten Woche sein 80. Lebensjahr und es gibt auch aus diesem Medium ja Klagen. Hörerzahlen sind rückläufig. Insofern war ich besonders gespannt, was denn in den Hörfunkpanels über das Radio und seine Zukunft orakelt wird. Ich werde heute nicht alles schaffen, deswegen gibt es einige Interviews erst im nächsten Radio 1 Medienmagazin, zum Beispiel von Dr. Jürgen Kuttner. Jetzt gibt es erstmal zumindest einen Eindruck vom Panel Gesellschaftlicher Wandel und Radio der Zukunft. Ich fragte zum Beispiel Helmut Lehnert, unseren Chefredakteur von Radio 1, und Dirk Ziems, den geschäftsführenden Gesellschafter von IMF Wirkung und Strategie, das ist ein Markt- und Medienpsychologisches Institut. Wie wird das Radio der Zukunft aussehen?
Das ist im Moment schwer zu sagen. Das Radio ist zurzeit in der Stagnationsphase. Es mag sein, dass sich das also über Internetradio, Digitalradio in viel stärker in noch mehr Facetten und Sendeplätze aufteilt. Es mag aber auch sein, dass so eine gewisse Nivellierungstendenz noch ein paar Jahre fortschreitet.
Wie machen Sie denn die Krise des gegenwärtigen oder die Stagnation des gegenwärtigen Radios fest?
Also ich denke, das Hauptproblem des Radios ist, dass es auf Seiten der Werbetreibenden, die ja das Radio mit Geld versorgen letztlich, aber auch auf Seiten der Radiomacher nicht differenzierte Kategorien geben, wie Radio überhaupt wirkt. dass das nicht aussagekräftig genug ist, dann nur in Alterszielgruppen zu denken, in so den Kategorien, Formate wie Hit Morning, das läuft, anderes läuft schlechter. Was da so stattfindet, ist immer, dass man immer normiert herangeht, wie man den Standardhörer da versorgen will. Immer einheitlicher, immer mehr nach dem Standard-Erfolgsrezept. Und dadurch erscheint immer alles gleicher.
Die Währung ist ja nun mal die werberelevante Zielgruppe, meist zwischen 14 und 49. Müsste man die Währung ändern?
Letztlich müsste man die Währung ändern, richtig.
Wer sollte das sein? Wer könnte das machen?
Das ist halt das Problem. Dass man könnte versuchen, halt auch zu schauen, wirklich welches Aufmerksamkeitslevel, welche Bindung, welche Nähe zum Radiosender da jeweils entsteht. Weil halt ein Hörer, der wirklich aufmerksam zuhört, der halt mit dem Sender auch Authentizität verbindet, der mit dem Sender halt auch Loyalität findet, ist ja auch letztlich für die Werbebotschaft empfänglicher.
Aber was machen Sie mit Ihren Erkenntnissen? Beraten Sie irgendwelche Entscheider in den Medienanstalten oder vielleicht sogar Radiostationen?
Ja, wir arbeiten für Radiostationen und helfen denen halt mit ihren Formaten die Stimmung der Hörer besser zu treffen, auch Dinge einzubauen, die so auf gesellschaftliche Themen eingehen, auch so als Marke, Radiosender, so die richtige Welt auch anzubieten für die Hörer.
Helmut Lehnert, Medientage in München. Ein Schwerpunkt ist auch das Radio in seinem 80. Jahr. Denkt über sich selbst nach. Sie dachten auch auf einem Podium nach. Sind Sie jetzt etwas frustriert, dass es hier keine fertigen Antworten gegeben hat?
Nee, ich habe auch keine fertigen Antworten erwartet und ich bin froh, dass ich auch keine fertigen Antworten geben muss, weil es die höchstwahrscheinlich gar nicht gibt. Ein bisschen frustriert bin ich darüber, dass eben ganz, ganz wenig über Radio geredet worden ist und ganz, ganz viel über Werbung und über Verbreitungswege. Und ich glaube, über Werbung kann man erst dann reden und über Verbreitungswege, wenn man sich ein vernünftiges Radiokonzept hat einfallen lassen. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, dass die Werbung aus dem Radio rausgeht, weil es dort nicht mehr gehört wird. Weil das Radio eben halt in den letzten Jahren von der privaten Konkurrenz zu einem Nebenbei-Medium stilisiert worden ist, damit sie einen Grund haben, weniger inhaltliche Angebote machen zu können. Das ärgert mich schon die ganze Zeit. Und es hat sich hier wieder gezeigt, dass man da als Einzelner, der das Radio vertritt, aber 7 Leute, die über Radio reden, aber eigentlich gar kein Radio machen, sondern entweder Werbung oder sonst was, dass man dann ganz, ganz schlecht nur gehört wird.
Barry Graves sagte einmal, die Privatradios, die meisten seien gar keine Radios in dem Sinne, weil es nur UKW-gestützte Musikboxen seien. Ist das nicht letzten Endes auch der Tod des normalen Radios wie Radio 1, weil sie das Image des Radios beschädigen?
Nee, das glaube ich nicht. Also klar, ich habe ja gesagt in der Diskussion, dass die Hörer inzwischen den Respekt vor dem Radio verloren haben und dass solche Programme wie Radio 1 oder die öffentlich-rechtlichen Programme, die angeboten werden, überhaupt dafür kämpfen können, dass dieser Respekt zurückgewonnen wird. Das ist der eine Punkt. Ansonsten können die Privatradiostationen durchaus aus ihren Programmen eine Musikbox machen. Dann sind sie in 2-3 Jahren sowieso tot, denn hier ist ja auch die Digitalisierung des Radios besprochen worden und etwas, was gar nicht besprochen worden ist, ist MP3. Wenn ich mir auf meinem MP3-Player 10.000 Titel speichern kann und mir meine Musik da zusammenstellen will, dann brauche ich nicht mehr ein Radio, was mir 200 Titel anbietet.
Was wäre das Radio der Zukunft aus Ihrer Sicht?
Ich weiß es nicht. Also ich denke, dass ich Radio jetzt mache und versuchen muss, dass ich jetzt für diese Zeit ein Programm anbieten muss, was den Hörern gefällt und was auch auf der anderen Seite den öffentlich-rechtlichen Auftrag repräsentiert. Was in der Zukunft kommt, ich glaube, dass digitales Radio doch irgendwann kommt, dass es uns wirklich einmal kräftig durchschütteln wird. Das wird eine Quälerei werden, finanziell wie auch psychisch und physisch. Und ich denke, dass das nicht zu verhindern ist, aber eine technische Innovation hat noch nie Vielfalt gebracht, sondern eher Einfalt. Und wir können nur dafür kämpfen, wenn dann Digitalradio da ist, dass wir dann eben halt dieses Gesamtangebot, was man mit Digitalradio erreichen kann, auch wirklich machen. Aber das wird eine Menge Geld kosten.
Also Radio 1 mit Voice-Tracking ist eher unwahrscheinlich, das heißt also vorproduzierten Teilen?
Nein, also das ist schon ausgeschlossen seit Gründung von Radio 1. Wir haben gesagt, wir machen Live-Radio und wir machen es jetzt. Voice-Tracking wird bei uns nicht stattfinden.
Ja, bei dem Kumpel machen wir mal eine Ausnahme, denn der ist tot, Jim Morrison mit den Doors. Soweit ein Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 25. Oktober 2003. Und zum Abschluss, er ist in der Anmoderation genannt worden, Jürgen Kuttner. Sein, in Anführungszeichen, Vortrag zu den Münchner Medientagen, ebenfalls aus dem Jahre 2003.
Guten Tag, mein Name ist Jürgen Kuttner. Ich mache so seit einer ganzen Weile eine Radio, so eine Talk-Radio-Sendung bei Radio Fritz und jetzt seit 2 Jahren auch bei HRXXL. Ich habe schon erstmal, also schon mal so ein grundsätzliches Problem, dass Sie jetzt von mir wahrscheinlich doch wenig an Lebenshilfe eigentlich erwarten können. Und als zweites Problem habe ich die Fragestellung, was kann ich jetzt hier eigentlich erzählen? Weil die Sendung, die ich mache, ist tendenziell eher konzeptionslos. Das heißt, die kann eigentlich nur, lässt sich jetzt nicht so eine Struktur beschreiben, sondern das Sinnvollste wäre wahrscheinlich zu erzählen, wie die entstanden ist. Dann kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, was draus geworden ist. Und das Problem daran wiederum ist, dass um zu erzählen, wie die entstanden ist, müsste man eigentlich schon, sagen wir, wesentliche Teile der Geschichte des 20. Jahrhunderts reflektieren. Weil ich glaube, die Entstehung dieser Sendung ist zum Beispiel von so einem epochalen Ereignis wie den Zusammenbruch des Ostblocks eigentlich nicht abzuheben. Also unter dem ist es nicht zu machen. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit, die Sie jetzt haben, so eine Art historisches Ereignis und dann eine daraus davon geprägte und daraus resultierende Radiosendung ist ja jetzt erstmal nicht absehbar. Also von daher können Sie sich das jetzt, glaube ich, eigentlich eher mit historischem Interesse anhören, was ich hier erzähle. Wenn ich sage, der Zusammenbruch des Ostblocks war die Voraussetzung für diese Sendung, dann stimmt es tatsächlich insofern, als dass zumindest über 1,5 Jahre oder 2 Jahre in Berlin eine bestimmte Form von Chaos und Regellosigkeit herrschte, die bestimmte Sendungen, und da bin ich dann irgendwie konservativer, ich mache die ja heute noch, im Grunde überhaupt erst ermöglicht haben. Also ich bin zum Radio gekommen, das wird man wahrscheinlich hören, als jemand, der eigentlich nicht den Ehrgeiz hatte, zum Radio zu kommen, sondern ich habe immer so rumgetrollert, irgendwelche Jobs gemacht und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich nicht Radio machen will und dann dachte ich, naja, ich habe jetzt gerade praktisch nichts zu tun und ich höre ganz gerne Radio, dann mache ich mal Radio und dann stand ich immer im Radio und habe dann eigentlich auch erst so Redaktion und so gemacht. Dann habe ich so eine Art Sendereform. Das Glück war, das war gewissermaßen dieser neu gegründete Ostdeutsche Rundfunk. Also da war jetzt gewissermaßen eine Frequenz warm zu halten und dann haben die sich da so 8 oder 10 Leute zusammengesucht und gesagt, nun macht mal ein bisschen. Und dann haben die eben so gemacht, hat keinen interessiert, was die gemacht haben. Und das war eben die gute Voraussetzung, sich ein paar Sachen auszudenken oder ein bisschen Quatsch zu machen. Also auf jeden Fall habe ich eigentlich Redaktion gemacht. Dann lief im Fernsehen dieser Oliver Stone Film, den Sie vielleicht kennen und der in einer ganzen Gattung, wir wissen was den Namen jemand, Talk Radio, und dann hieß es auch, Mann, wir müssen auch ein Talk Radio machen, irgendwie ist es total prima, wer soll das machen? Und dann kickten alle mich an, weil die natürlich den Film kannten und gesehen haben, dass da am Ende des Films der Moderator erschossen wird. Und da waren die Kollegen dann natürlich irgendwie, da waren die Kollegen wieder mal eine Spur professioneller und schneller als ich. So saß ich dann gewissermaßen relativ ahnungslos hinter dem, auf einmal wirklich tatsächlich hinter dem Mikrofon, wusste, ich soll jetzt irgendwie praktisch reden und hatte so keine Vorstellung. Und das, was man vielleicht als Konzept dessen, was da jetzt funktioniert, nennen könnte, ist eigentlich aus einem Ausschlussverfahren entstanden. Also ich dachte erstmal, naja, was macht man normalerweise, wenn so Leute im Radio reden, dann macht man ja eher so ein Sach- oder Politik-Rede, möglicherweise mit Gästen. Und dann weiß man auch, also Gäste wollte ich sowieso nicht haben. Und dann dachte ich, na gut, wenn man jetzt auf Anrufer setzt. Und dann dachte ich, worüber sollen die reden, wenn die über Sachthemen oder Politik reden? Also eigentlich findet doch da nur Recycling statt. Also man kann da natürlich hören, aha, der hat gestern den Spiegel gelesen, der neigt eher der FAZ zu, der eher der Süddeutschen oder der Taz oder so eine Geschichte. Also ich dachte, so ein Themenrecycling ist einfach total langweilig. Die nächste Überlegung, die ich hatte, also schon wieder eine Möglichkeit gewissermaßen weg, hat mich dann doch eher ratloser gemacht. Das andere wäre natürlich Sex Talk. Sex Talk funktioniert immer, das ist überhaupt ja kein Problem. Aber genau diese Überlegung funktioniert immer, ist natürlich so brüllend lang. langweilig, dass ich dachte, ich habe, und also dann kommt natürlich unter einer gewissen Naturebene die Verklemmtheit bei mir dazu, dass es mir dann einfach irgendwie schwerfällt, so Schlüpfer zu sagen, so, also so, und dann denkst du, das ist auch nicht die beste Voraussetzung für einen Sextalk, also dann war der gewissermaßen auch gestrichen. Hinzu kam dann eben auch, dass ich selber, und das war dann auch eine wesentliche Voraussetzung, also von daher ist daraus, glaube ich, wenig zu lernen, aus dem, was ich zu sagen habe, dass ich so überhaupt keine Ahnung von Radio hatte, dass ich da irgendwie hinter dem Mikrofon saß und bei den ersten Malen tatsächlich mit dem Kopf so ins Mikro knallte, und das hat dann natürlich beim Hörer für Verwirrung gesorgt, und also na, beim Hörer ja nicht mal so sehr, aber natürlich hauptsächlich bei den Kollegen, und jedenfalls hatte ich dann auch verfüchtig gewissermaßen nicht über das Handwerk, mich als einen Radiomoderator zu inszenieren. Also jetzt irgendwie so eine tolle, irgendwie auch Frauen erreichende Stimme zu haben und sagen wir mal, eben nicht zu Berlinern, sondern Hochdeutsch zu sprechen, gewissermaßen so den Anspruch einer Inkarnation des Hörerinteresses zu sein und dessen Interessen wahrzunehmen und darüber zu reden. Und dann ist es mir als zum Schluss eigentlich, dachte ich nur, dann setze ich mich dahin ins Radio und sage, ich bin ich, so, also so, dann sollen die mal kicken, was passiert. Habt ihr irgendwie die Telefonnummer? Du, also, oder in den ersten Sendungen ist es mir noch nicht gelungen, so die Telefonnummer anzusagen. Was eben den, dann wirklich den blöden Effekt hatte, dass eben relativ wenig Leute anriefen. Also naja, aber das führte dann bei mir auch zu so einer Liebe zu Roy Black. Weil ich, also ich habe dann gesagt, also wenn jetzt keiner anruft, spiele ich Roy Black. Und aber konnte ja keiner anrufen, weil ich die Telefonnummer nicht gesagt habe. Und dann habe ich sie mehrmals Roy Black gespielt, bis ich irgendwie dann entdeckt habe, dass er irgendwie doch eigentlich ganz gut ist. Also oder dass er doch deutlich unterschätzt ist. Und seitdem bin ich tendenziell schon eher so Roy Black-Fan. Also das lief tatsächlich darauf hinaus, dass ich mich da hingesetzt habe und gesagt, mein Name ist Kuttner, ich bin ich. Man muss vielleicht noch, und das ist vielleicht wieder auch so ein Rekurs aufs Historische, natürlich erzählen, dass das so eine Zeit unmittelbar nach der Wende war, also eigentlich 92, in der gewissermaßen so auf den ersten Blick keiner mehr Ostler sein wollte und eben aus der Erfahrung heraus, dass ich ein schlechter Schauspieler bin und jetzt irgendwie das nicht so schaffe, jetzt gewissermaßen Westler zu spielen, blieb ich dann quasi als Ostler identifizierbar, und da gab es dann, und das hat jetzt vielleicht ja nicht nur so eine politische Dimension, sondern das war dann, glaube ich, das machte eine Menge der Wirkung dieser Sendung aus, dass plötzlich jemand im Radio saß, der nicht irgendwas vormachte, sondern der als der er war, erkannt werden konnte. Also einerseits war das natürlich auch immer eine gewisse Projektionsfläche, also jedenfalls in der Anfangszeit, das spielt heute nicht mehr so eine Rolle, so eine Projektionsfläche für so gequälte Ostlerseelen. Kicke, ey, einer von uns hat's geschafft, ist doch toll, super, den finden wir jetzt alle irgendwie nett. Und für die anderen, für die Westfraktion, war natürlich auch total interessant, jetzt gewissermaßen Ehen direkt aus der tiefsten Mongolei, und dass man jetzt praktisch mit dem reden kann und den Frage stellen kann. Also das war, glaube ich, eben so ein, naja, also ich meine, da war, glaube ich, so ein Überschuss gewissermaßen dann im Rahmen Radio drinne, und das wäre vielleicht ein Moment, von dem man lernen kann, der sonst eben nicht im Radio ist, dass man gewissermaßen eigentlich immer eher Mainstream, also gewissermaßen irgendwie relativ glatte Figuren versucht herzustellen, die einerseits wiedererkennbar sind, aber nicht allzu sehr. Ja, und da war natürlich jemand, der irgendwie extrem allzu sehr wiedererkennbar war, und das hatte dann als erste Folge, und das ist auch ja nicht das Schlechteste, das, weil hier immer Erfolg steht, ich weiß nicht, Erfolg, Heiner Müller unterscheidet immer zwischen Erfolg und Wirkung und sagt, die Sachen, die Erfolg haben keine Wirkung mehr, und die Sachen, die Wirkung haben, haben keinen Erfolg. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es in der Anfangszeit meine Sendung extreme Wirkungen hatte, die nämlich auf jeden Fall die gewissermaßen die Hörer tatsächlich komplett zu spalten. Also die haben eben einfach Leute, die fanden es total super, absolut schick, die hielten mich für Gott, und die haben eine andere Fraktion, die dachten, was ist das für ein Dreck, das darf doch nicht sein, kann da nicht mal jemand eine Wand errichten, an dem man den stellen kann. Also so hardcore ging das auseinander, und so sendete ich also dann eben unbeschadet unterhalb, also tatsächlich unterhalb des Radars eigentlich. Das änderte sich dann erst mit der Gründung von Radio Fritz. Bis dahin war es wirklich tatsächlich so eine extreme Sparten-Kellerveranstaltung eigentlich. Endete sich dann mit der Gründung von Radio Fritz, und da sitzt der Kollege Lehnert, der durchaus Mastermind dieses irgendwie auch doch modellhaften Senders war, sitzt ja hier drin. Und da entstand dann aber, glaube ich, auch aus dieser eigentümlichen Konstellation von Ost-West, von Radioerfahrenen Leuten und Leuten ohne jegliche Erfahrung, entstand dann tatsächlich die Möglichkeit, da kann man sich dann zur Not an Lenard wenden und fragen, wie macht man das, wie kommt man auf neue Konzepte, nicht indem man sie sich ausdenkt, sondern da entstand ein Freiraum, wo dann gewissermaßen Sendeschienen entwickelt wurden, die es in der Art und Weise noch nicht gab. Und da habe ich zu der, glaube ich, Sendeschiene, die es bei Fritz heute immer noch gibt und die Blue Moon heißt, die jeden Tag 3 Stunden Talk beinhaltet, sicher so ein Stück Modell auch geliefert. Also da merkten die Leute dann bei allem Unverständnis und war doch unter Radiokollegen da war, also denen waren ja irgendwie helle, dass ich irgendwie von Radio überhaupt ja keine Ahnung habe. Und da konnten sie natürlich auch nur mit einer gewissen durchaus berechtigten Verachtung runterkicken und sagen, so kann man Radio nicht machen, so kann man, glaube ich, jetzt auch nicht 24 Stunden am Tag Radio machen. Ihr habt es natürlich da auch Vorbehalte, aber das setzte sich dann irgendwie durch und von daher hielt, glaube ich, in der Anspruchshaltung und im Image und in der Vorgehensweise von Fritz und das wirklich tatsächlich über so eine einzelne Sendung hinaus, setzte so eine Art Offenheit, Identifizierbarkeit, gewissermaßen die Suche nach gleicher Augenhöhe und der Anspruch an eine Kommunikation mit dem Hörer ein, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Zur Sendung selbst will ich vielleicht noch sagen, weil mir irgendwie immer extrem wichtig ist die Musik, die ich da spiele, die, glaube ich, von bestimmten Leuten als total schrecklich empfunden wird. Mein Ansatz dabei ist, und das ist dann, glaube ich, auch jetzt für, wenn jetzt unter Ihnen hier so Radioprofis oder programmverantwortliche Profis sein sollten, klar, dass es natürlich sich nicht so ohne weiteres übersetzen lässt, wäre aber, finde ich, immer eine Marktlücke. Mein Ansatz war eigentlich eher, so gewissermaßen das, was man als musikalisches Museum im Kopf hat, abzuspielen. Also ich habe von daher nicht gescheut davor, Kinderlieder zu spielen, weil jeder Kinderlieder im Kopf hat, weil ich das schon einen interessanten Moment finde, dass jeder irgendwie Laurentia, meine liebe Laurentia meinen, praktisch singen kann und das eigentlich zur musikalischen Grundausstattung jedes Hörers oder jedes potenziellen Hörers hört, im Radio selbst aber nie zu hören ist. Also von daher war mein musikalischer Anspruch immer möglichst bunt und eigentlich mit einem großen Herzen für so bedrohte Musik. Also das Spektrum reichte dann tatsächlich von Maria Callas bis zu irgendwelchen Techno, der gewissermaßen aus so Nadel Druck ankam. Damit kann man ja auch ganz schöne Musik machen. Das Themenspektrum, da war immer eher mein Ansatz, eben gewissermaßen nicht diese Form von Spezialisten-Diskussionssimulation zu machen, sondern eigentlich an den Punkt zu kommen, bei dem die Leute ich sagen. Also wenn ich einen Anspruch in der Radiosendung hätte, dann wäre der, mit den Leuten so zu reden, dass die eine Chance, und das ist, glaube ich, irgendwie die eigentliche Schwierigkeit, den Gesprächspartner dahin zu bringen, dass er tatsächlich über eigene Erfahrungen redet. Also nicht über das, was er irgendwo gelesen hat, nicht das, wo er gewissermaßen Rollenmodelle aus dem Fernsehen, aus dem Radio oder irgendwas simuliert, sondern an die eigenen Erfahrungen ranzukommen. Das ist irgendwie extrem schwer und das gelingt mir vielleicht also so sendungsmäßig so also einmal im Jahr und jede vierte Sendung ist vielleicht ganz okay und dazwischen ist auch grauenhafter Schrott und daraus ergibt sich dann eben so ein undefinierbares, von daher jeden Dienstagabend immer wieder dasselbe Problem, was mache ich heute Abend in der Sendung, weil ich jetzt eben nicht so, weil nicht reicht, die Bildzeitung zu lesen oder weil nicht so Themen gibt, die abzuarbeiten gelte. Also ich habe irgendwie eine legendäre Sendung gemacht über Begegnungen mit Elche, da kamen irgendwie tolle Gespräche zustande. Ich habe irgendwie mich an einer Infinitesimalrechnung über 3 Stunden versucht und ich habe gestern versucht, eine Sendung zu machen und das ist dann viel, viel schwerer, als man denkt, einfach gewissermaßen, was die deutsche Radiolandschaft betrifft, alles bisher da gewesen, übertreffende, langweilige politische Diskussion herzustellen. Aber gewissermaßen mit kontrollierter Langeweile. Also einfach eine langweilige Diskussion ist überhaupt kein Problem. Da redet man irgendwie über Maut oder Rentendings oder so. Schwupp hat man eine langweilige Diskussion. Das ist ja keine Kunst. Ja, jetzt aber eine qualifiziert langweilige, die man praktisch auch unter Kontrolle hat, der man dann gewissermaßen so einzelne Färbungen geben kann, die man irgendwie rumreißen kann und dann schwupp wird die immer total spannend und dann fällt die aber wieder in so eine gähnende Müdigkeit runter. Das ist mir, wie gesagt, gestern nicht gelungen, war wahrscheinlich dann so eher eine langweilige Sendung praktisch, aber da steht ja in einer guten Tradition dann auch, da muss man sich ja vor den Kollegen nicht verstecken.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungsgeräte.